Also ist nichts falsch. Alles also richtig.
Die Klassen, Tumbach mit Larven.
Gerne, ja.
Oh, entschuldige.
Wasser?
Ja, gerne.
Und ein Hinweis,
ja.
Dicht an den Mund.
Gut. Alles klar. Geht schon.
Liebe Kirchentagsfreundinnen und Freunde, es ist soweit, Herr Dr. Vesper ist eingetroffen. Ich darf Sie kurz bekannt machen. Herr Dr. Vesper ist Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Und dies schon seit einigen Jahren. Das waren Sie aber nicht immer, Herr Dr. Vesper. Wollen Sie uns sagen, was Sie vorher gemacht haben? Also Sie waren, sind nicht Priester auf jeden Fall.
Nein, hier. Also guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich komme aus der katholischen Jugendarbeit, aus dem Bund Norddeutschland, der KMF, früher der KSJ, und bin dann in die Erwachsenenbildung gegangen und war dann in einem katholischen Bildungshaus und bin nach einer kurzen Zeit in Europa, jetzt seit 1999 Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, einer der ganz wenigen Generalsekretäre von Zentralkomitees, die es noch gibt. Aber wir sind älter, unser Zentralkomitee, als alle, die nach uns gekommen sind. Bitte mal.
Vielen Dank. Ja, im Blick auf diesen ökumenischen Kirchentag würde ich Sie gerne fragen, was haben Sie sich bei der Vorbereitung vorgenommen? Sie waren ja nun in der Vorbereitung ganz intensiv dabei.
Ja, wir sind ja zwei Organisationen, die den Ökumenischen Kirchentag tragen. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das immer die Katholikentage macht, schon seit 160 Jahren. Und der Deutsche Evangelische Kirchentag, der die Kirchentage macht seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und seit dem Zeitraum der Ende der 50er Jahre hat man ein gutes und faires Abkommen getroffen. In den ungeraden Jahren sind die Kirchentage und in den geraden Jahren sind die Katholikentage. Und seitdem ist in der Öffentlichkeit jedes Jahr einer von uns dran. Es ist so ähnlich, als wären zwei gute Teams dabei, immer zu arbeiten. Und diesmal seid ihr dran, nächstes Mal wir. Und seit Berlin haben wir uns eben vorgenommen, von Zeit zu Zeit ökumenische Kirchentage zu machen, weil wir ganz besonders die ökumenischen Fragen und das gemeinsame Zeugnis ansprechen wollen. Ich sage aber gleich, dass auch die eigenen Ereignisse wichtig sind für die jeweils eigene Kirche. Weiß gar nicht, weil ich die evangelischen Freunde jetzt nicht so gut kenne, wie das bei euch ist, aber ich denke, es ist bei euch wie bei uns. Wir Laien in der katholischen Kirche wollen uns von Zeit zu Zeit zeigen und präsentieren mit unserer ganzen Kraft. Und dazu brauchen wir unter anderem den Katholikentag, den wir auf Einladung eines Bischofs, aber wir veranstalten und deswegen in der Öffentlichkeit gut präsent sind. Das wollen wir nicht ganz aufgeben. Und deswegen ist diese Mischung Katholikentage, Kirchentage und von Zeit zu Zeit ein ökumenischer Kirchentag für uns eine riesige Chance.
Ja, also es ist ja ganz ähnlich in der evangelischen Kirche. Die evangelischen Kirchentage sind ja auch eine Laienbewegung, wurden nach dem Krieg von Reinhold von Tadden-Triglaff zunächst kreiert, wie übrigens auch derselbe Mann die evangelische Akademikerschaft mit aus der Taufe gehoben hat. Diese beiden Dinge sind zusammen entstanden. Und es ist vorwiegend eine Laienbewegung. Also was nicht heißt, dass nicht die Kirchenfürsten auch kommen dürfen und auch reden dürfen, aber das Laienelement ist nach wie vor stark. Ist denn das nun einfach so zur Deckung zu bringen, was der Deutsche Evangelische Kirchentag will und was das Zentralkomitee will?
Nein, wir sind unterschiedliche Organisationen, aber wir haben natürlich eine große Nähe. Der Deutsche Evangelische Kirchentag ist ein Ereignis, das alle zwei Jahre stattfindet und sozusagen mit großen Schritten Schritt für Schritt durch die Geschichte geht. Das Zentralkomitee macht mit einem seiner Beine auch diesen Schritt des Katholikentags, aber das Zentralkomitee hat sozusagen noch ein anderes Bein, in dem wir auch laufend zu gesellschaftlichen Fragen arbeiten. Also zu 10 Sachbereichen der Kirche, der Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft, der Umwelt, der Bildung, der Familie. Da machen wir kontinuierliche Arbeit. Das ist sozusagen der nicht so ganz vergleichliche Teil mit dem Deutschen Evangelischen Kirchentag. Aber ansonsten sind beide eben alle zwei Jahre in diesem Atmen von der einen Flügel, Lungenflügel und dem anderen Lungenflügel geht das Christentum, zeigt sich stark und mächtig in der Gesellschaft jedes Jahr.
Ja, vielen Dank. Was sollten denn nun die Schwerpunkte bei diesem ökumenischen Kirchentag sein? Ich spreche jetzt nicht von dem, was uns so beschert wurde im letzten Jahr, sondern was waren Ihre Ziele? Was sollten die Schwerpunkte sein?
Ja, es war wirklich so, dass wir lange gefragt haben, was kann beim zweiten ökumenischen Kirchentag besonders sein, weil das alles Besondere war ja im ersten ökumenischen Kirchentag. Dass man den ersten macht, war ein Sinn und ein Thema und eine Message, wie man sagt, von selbst. Das war spannend und die Frage ist, was ist jetzt beim zweiten? Und da habe ich insbesondere immer gesagt, wir dürfen kein Missverständnis machen, dass der Ökumenik, doppeltes Missverständnis wäre, dass der ökumenische Kirchentag sich nur mit ökumenischen Themen auseinandersetzt. Das ist ja, würde man auch beim europäischen Katholikentag, würde man auch nicht sagen, wir reden jetzt nur noch über Europa, das auch, aber also der ökumenische Kirchentag ist ein Kirchentag, der in die Welt hinein sprechen will zu allen Fragen, die für uns interessant sind. Erstes Missverständnis. Und das zweite Missverständnis, was man nicht aufkommen lassen sollte, wäre, so dass der ökumenische Kirchentag dazu dient, die Trennungen auszuräumen. Ja, also beim ersten ökumenischen Kirchentag hat man noch 10 Trennungen und beim zweiten hat man noch 8 und dann hat man noch 3. Und so, sagen wir mal, als wäre das so eine handwerkliche Aufräumaktion. Das ist es nicht. Es ist wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft oder wie eine Familienfeier. Die haben ja nicht das Ziel, sozusagen sich selbst abzuschaffen. Die Ökumene müssen wir natürlich voranbringen, aber wir sind jetzt sozusagen nicht in der Lage, durch Erklärungen und Deklarationen die Abendmahlsfrage zu lösen. Darum auch in unserem Programmbuch die Bitte, dass man sensibel mit Eucharistie und Abendmahl umgeht, die Sachen vernünftig behandelt, sensibel, ehrfürchtig und dann trotzdem nach der Einheit sucht und nach allem alles bespricht, was uns noch trennt.
Haben Sie denn, nachdem der Kirchentag ja nun zu seinem Großteil vorüber ist?
Was ist das?
Ende, ich glaube. Weitermachen.
Ja. Können Sie denn trotzdem noch was hören?
Ja.
Gut. Haben sich nun diese Hoffnungen, die Sie auf diesen Kirchentag konzentriert haben, so einigermaßen erfüllt? Also ich meine, morgen haben wir noch die Schlussversammlung, aber 3 Tage sind ja nun schon vorbei.
Ja, wir haben eben die Schlusspressekonferenz gehabt und haben so einige Bausteine einer Auswertung. Die Schlusspressekonferenz ist ja schon Samstag um 1, also da ist noch nicht alles vorbei, aber man muss es den Zeitungsleuten ja und den Fernsehleuten sagen. Da haben wir gesagt, erstens mal, es war ein spirituelles Ereignis, ganz klar, die Gottesdienste, die großen und die kleinen, muss man ansprechen, auch das Beten in den verschiedenen Räumen, Gebäuden, Kirchen ist ganz klar, ist ein wichtiges Element. Wir haben die Ökumene, glaube ich, weiter vorangebracht durch den aktiven Einsatz der anderen in Deutschland kleineren Kirchen. Das ist mir auch, muss ich als echten Lernprozess sehen. Ich bin schon lange in der Ökumene unterwegs, seit 1997, weil ich auch ein bisschen die ökumenische Versammlung von Graz mit vorbereitet habe. Aber ich habe auch den Fehler gemacht 2003 in Berlin. Da waren wir im gemeinsamen Präsidium, ich glaube 40 Katholiken, 40 Evangelische und 5 von den anderen Kirchen als Gäste. Ich habe gesagt, das ist doch egal, wir stimmen sowieso nie ab, wir haben auch fast nie abgestimmt. Aber es war was ganz anderes. Dieses Mal sind sie vollberechtigte, stimmberechtigte Mitglieder. Wir haben immerhin auch weiter nicht viel abgestimmt, aber es ist eine ganz wichtige psychologische Sache gewesen und dass wir hier jetzt gestern so ein großartiges Zeugnis von den Orthodoxen bekommen konnten, das war schon ein starker Moment mit der Autoklasie. Er war auch deswegen ein starker Moment, weil er etwas gemacht hat, was wir seit jeher wollen, nämlich unsere gegenseitigen liturgischen, spirituellen Praktiken besser kennenzulernen, unsere Liturgie. Ich kritisiere das an uns, wir Katholiken wissen noch zu wenig von evangelischer Spiritualität. Und ich glaube, auch Evangelische wissen zu wenig von der Vielfalt, weil wir hier immer die Eucharistiefeier so betonen. aber die Vielfalt des Katholischen ist nicht jedem bekannt. Und die Orthodoxen sind für uns völlig fremd. Gestern, das waren ja 9 verschiedene, glaube ich, Chöre und so. Es gibt ja eine Vielfalt in der Orthodoxie, man hat sie an den Stimmen gehört. Und insofern ist es wichtig, das war jetzt auch nur die Orthodoxie, es gibt die Methodistischen, die Altkatholiken. Wir haben noch so viel zu lernen an Dingen, die gehen, an Dingen, die erlaubt sind, an Dingen, die schön sind, an Dingen, die Gottes Geist uns näher bringen. Da haben wir noch so viel zu machen und das müssen wir alles noch schön machen. Wir haben noch viel vor.
Freiheit, bei uns zum Abendmahl zu gehen. Wir haben uns das rausgenommen und warten jetzt nicht, bis der Segen von irgendwoher dazu kommt. Also die Basis, denke ich, die Basis ist schon weiter als die kirchliche Hierarchie.
Aber darf ich was dazu sagen?
Ja.
Weil, das, was Sie am Ende gesagt haben, das ist ja ganz klar. Wissen Sie, ich bin im Rheinland, ja, lebe ich. Eine Erstkommunion im Rheinland, ja, da geht mehr schräg und falsch so rum, also zur katholischen Eucharistie, mehr als bei allen evangelischen und ökumenischen Kirchentagen zusammen. Ein einziger weißer Sonntag. Also wir sollen uns da mal nicht aufregen. Aber es geht natürlich hier darum, dass ein kleiner Teil, und da will ich jetzt etwas politisch, ohne polemisch sein zu wollen, ein kleiner Teil will Eucharistie und Abendmahl sozusagen in einer Protesthaltung verwenden und verändern. Und das geht nicht. Das ist was ganz anderes, als wenn ich mich entscheide, ja, das ist was ganz anderes, als wenn man sozusagen aktiv durch öffentliche Protestakte etwas verändern will. Das geht nicht. Sie müssen als Katholik, müssen wir sagen, nur unsere beiden Nachbarländer angucken. Ich bin mit der katholischen Kirche in Polen, das ist meine Kirche, kein Unterschied. Die katholische Kirche in Frankreich ist die gleiche Kirche wie bei mir. Ich bin in Köln, da werde ich jeden Sonntag, verbinde ich mich mit dem Erzbischof Joachim und mit dem Benedikt. Und wenn ich jetzt in Warschau in die Kirche gehe, da verbinde ich mich mit Stanislaus oder wie der heißt und mit dem Benedikt. Das ist eine einzige Kirche. Und ich möchte nicht als Deutscher sagen, wisst ihr, von uns geht das Ganze aus, vom Ökumenischen Kirchentag, wir drehen da die ganze Welt um. Wir als Katholiken sind jedenfalls eine Weltkirche. Da müssen wir darauf Rücksicht nehmen, sonst gibt es neue Spaltungen und neuen Stress. Ich wollte aber auf das, was Sie zuerst angesprochen haben, was ich jetzt mich ganz in Rage geredet habe, über die, ob die Gemeinden weiter sind. Da möchte ich Sie gerne korrigieren. Ich nehme nämlich das Bild des Marathonlaufs. Es gibt ein Bild von Marathonlauf, wo man sagt, die Gemeinden sind schon bei Kilometer 40 und die Theologen vielleicht bei 30 und die Bischöfe sind bei 5 oder 10. Ja? Das ist ein Bild, das halte ich für falsch. Ich sage, es gibt Theologen, Bischöfe und Laien, die sind bei 40. Und es gibt Bischöfe, Theologen und Laien, die sind irgendwie bei 25. Und es gibt Bischöfe, Theologen und Laien, die sind noch gar nicht losgegangen. Und das möchte ich nämlich allen sagen, die sagen, die Gemeinden sind schon weiter, da lügen wir uns in die Tasche. Weil der größte Gegner, warte doch mal, der größte Gegner ist Unkenntnis und Desinteresse. Ich weiß nicht, ob Sie katholisch sind, ich sage als Katholik, ich kenne viele Katholiken, die sind total desinteressiert an Ökumene. Und die sind meine Gegner. Und wenn man immer sagt, die Gemeinden sind weiter, dann verkennt man uninteressierte, breite Schichten in den Kirchen. Und da müssen wir ganz viel tun, um die mitzunehmen. Entschuldigung.
Ah ja, also ja, ich würde das auch nicht verallgemeinern. Also, was wir in Leonberg machen, das ist einfach, dass wir uns gegenseitig verstehen und mögen und jedem anderen das Beste wünschen und wir uns regelmäßig treffen und so ist das gewachsen. Das ist weder Polemik noch sonst was, ja, ja, sondern von uns eine natürliche Entwicklung und ich möchte das nicht verallgemeinern und wenn die Leute immer sagen, jetzt kommt der ökumenische Kirchentag, jetzt wollen wir sehen, ob es ja, ja, gemeinsames Abendmahl gibt, dann sage ich, du liebe Zeit, es gibt doch noch andere Fragen. Nun, bohr doch nicht immer an derselben Stelle, wo sich nicht viel tun wird.
Das ja, warum wird sie nicht viel tun? Das ist ja die Frage.
Ja, ich
wir sind uns nicht einig. Sorry. Wir sind uns nicht einig in zentralen Fragen, muss ich sagen. Was ist ein Bischof? Wie ist das Weiheamt zu verstehen? Wir sind ja in der, also ich habe jetzt einen Artikel gelesen von Rüdiger Dort in Christ in der Gegenwart, einige kennen die Zeitschrift ja, da über evangelisch, was ist evangelisch? Danach war ich schwindelig, weil ich jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Und zwar jetzt nicht bitte mich aggressiv, das ist nicht jetzt polemisch gemeint, sondern die Vielfalt des Evangelischen ist so groß.
Ja.
Ich glaube, wenn jemand in einer reformierten Gemeinde wohnt, er zieht er in eine andere Stadt und dann ist er in einer lutherischen Gemeinde, dann ist er lutherisch, glaube ich. In welchen Bünden jeder von euch Evangelischen ist, ich habe keine Ahnung. Verstanden habe ich es nicht, das sage ich aber nicht in einer, ich will da keine Kritik äußern. Ich will nur sagen, es ist sehr unterschiedlich das, was wir unter Kirche verstehen. Der katholische Satz, ihr seid nicht Kirchen im eigentlichen Sinne, ist natürlich ein kommunikativer GAU. Ja, weil man da ein Ja abwertet. Das ist ja etwas, was eine Kränkung auslöst. Das ist wirklich falsch, dass das so läuft. Aber der, jetzt muss ich es so formulieren, da wäre ich wahrscheinlich Kardinal, wenn ich so gut formulieren könnte, oder wie auch immer. Aber der Sinn heißt, wir müssen klären, was wir unter Kirche verstehen. Also was wir unter Kirche verstehen, müssen wir miteinander in eine Form gießen, dass wir wissen, was wir unter Kirche verstehen, was wir nicht unter Kirche verstehen. Die EKD ist keine Kirche, soweit ich weiß. In dem Artikel steht drin, oder doch? Also weil irgendwie die Union soll, glaube ich, alle 4 Jahre prüfen. Hat so ein Prüfen, also gut, Entschuldigung, ich habe es gesagt, ich habe es nicht verstanden, bin kein Experte.
Eine Christenheit.
Bitte?
Im Neuen Testament gibt es verschiedene theologische Ansätze.
Genau.
Wenn die gewartet hätten, ich sage jetzt, warten wir zunächst, bis die Petrusleute mit den Paulusleuten sich einigen,
ja, ja,
wenn wir vielleicht,
ja, ja,
eine christliche Gemeinde gründen.
Ja.
Gemeinde und sie weiter. An der Gemeinde entsteht die Basis. Wenn man sich gegenseitig einlädt, wo das passiert, dann kennt man sich, dann arbeitet man theologisch mit ein,
ja, ja,
und arbeitet, ja, gerade diese Schwierigkeiten auf.
Vielleicht kann man nur noch mal sagen, ich habe das Mikrofon, es ist unfair, ich kann nur noch mal sagen, die meiner Meinung nach sollen wir die breite Gruppe von Gemeindemitgliedern, die sich nicht interessiert für diese Fragen, nicht ignorieren. Wir haben gerade bei uns gesehen, dass man sie mitnehmen muss. Und dass auch bei uns viel Vorurteile und Abwertung gegenüber der anderen Kirche ist. Und ich würde sagen, es gibt es auch bei euch Evangelischen. Einen gewissen Anteil von Evangelischen, die sozusagen das Katholische nicht schätzen und auch nicht wertschätzen. Und insofern müssen wir bekannt machen, welche Gemeinschaft wir sind und was uns verbindet. Das ist ja hier auch wichtig an dem Tag.
Ja, wo wir uns gegenseitig einladen in die Gottesdienste.
Ja.
Und auch wir uns gegenseitig zur Mahlfeier einladen.
Ja.
Passiert wie in Ulm, genauso wie in Leonberg.
Ja. Ja.
Da kennt ihr uns. Also bei jedem Seelsorgegespräch, ja, ist das ganz wichtig.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel ein Seelsorgegespräch am Totenbett, am Sterbenden.
Darf ich das ein bisschen laut sagen, dass alle hören, Sie haben kein Mikro, das ist jetzt schade. Der Herr meint, da wo man sich gegenseitig einlädt und kennt, und da wächst Gemeinde zusammen, und da sollte man nicht künstlich die Grenzen hochhalten.
Also ich kenne,
ich denke, da haben Sie ganz recht. Aber auch Ihre Anregung, die evangelische Kirche ist in Deutschland ist natürlich ein diffuses Unternehmen, das muss man schon sagen. Da gibt es die lutherischen und die lutherischen und die reformierten und so wie die Württemberger, die dazwischen sind. Wir können nicht mit einer Stimme sprechen und die EKD ist keine Kirche, sondern ein Zusammenschluss der einzelnen Landeskirchen. Und trotzdem hat natürlich der Vorsitzende im Rat der EKD eine gewisse Stimme, die für für die Protestanten spricht, muss aber auch mit Widerstand rechnen. Das ist nun mal so bei uns. Also da geht nicht alles so, wird nicht alles eingeebnet. Ja, ich wollte einfach nochmal fragen, gab es für Sie auch Enttäuschungen an diesem Kirchentag?
Also das Wetter. Sonst keine.
Na, das
Ich kann es nicht sagen, was mich hier enttäuscht hätte. Für mich ist das immer wieder eine starke, also es ist anstrengend, auch Lautstärke, Wärme hier so, das ist klar. Wir haben auch lange Tage und kurze Nächte, aber es ist immer wieder diese Vielfalt und diesen Reichtum, diese Kraft, die im Christentum liegt, zu sehen, ist für mich ganz toll.
Ja, also fürs Wetter machen wir sich nicht verantwortlich. Und in den Hallen hat man es ja auch gar nicht so gemerkt. Und ja, in den Kirchen auch nicht. Und im Open Air bei der Eröffnung war es ja, hat es ja nicht geregnet. Ja, meine Frage ist einfach noch, was sind jetzt Ihre Hoffnungen im Blick auf die ökumenische Zusammenarbeit für die Zukunft? Also ich meine jetzt katholisch-evangelisch vorwiegend, aber wie Sie schon sagten, die Orthodoxen und Adventisten und was noch alles so kreucht und fleucht bei uns. Was sind Ihre Hoffnungen für die Zukunft?
Also einmal, wie gesagt, dass wir den Reichtum auch über die katholisch-evangelische Hauptlinie des Gesprächs noch mehr entdecken. Das ist ganz wichtig. Wir haben in den ACK-Kirchen ganz viel Gutes und da müssen wir, es gibt aber, diese ACK-Bewegung ist ja jetzt nicht von heute, ne, sondern die ist ja schon, ich glaube, 30 Jahre alt. Es gibt ja die regionalen und lokalen ACKs. Ich finde zum Beispiel skandalös, wie auch noch heute in kleinen Städten, da ist, also bei uns im Katholischen, da stirbt jetzt die Frau sowieso aus der Kellerstraße, ja, und wenn daneben aber ein Evangelischer lebt und stirbt, der wird ja in einer anderen Kirche betrauert. Also ich finde zum Beispiel so, dass man in den Lebenswelten auch wenn einer stirbt, dass man sich abspricht, dass man das auch da verkündet, die Frau Müller ist gestorben. Also dass man noch viele, viele kleine Schritte geht, die alle möglich sind, um weiter zusammenzuwachsen. Und ansonsten als größtes theologisches Problem oder pastorales Problem sehe ich die konfessionsverbindenden Ehen. Hier glaube ich sagen zu können, dass es, ich kenne jedenfalls keinen einzigen Fall, wo Mann und Frau unterschiedlicher Konfession, wo die zur Eucharistiefeier gehen, wo ihnen die verwehrt wird. Ich kenne keinen einzigen Fall. Aber es ist ja etwas, das sollte man auch mal öffentlich machen, sollte man mal beschließen, dass es so ist. Das wäre etwas, wo eine pastorale Notwendigkeit ist. Ich finde, nein, nicht wir können es nicht beschließen, sondern die Bischofskonferenz oder andere. Oder der Bistum, im Bistum müsste man da einfach das, was pastoral erklärbar ist, da müsste man weiterkommen in der Frage.
Ja.
Das ist meine größte Hoffnung jetzt im Moment in diesem Bereich. Aber ich möchte gerne die Hoffnungen weiten, auch dass wir unser christliches Zeugnis in der Welt möglichst gemeinsam geben. Die Leute fragen uns nicht mehr nach Konfession, sondern es treten Leute aus der evangelischen Kirche aus, wenn der Papst irgendwas Schwieriges macht. Wir werden zusammen verhaftet. Darum habe ich auch bei der Frau Käsmann, als das war, am ersten oder zweiten Tag, da gab es einen ganz fiesen Kommentar mit so einem antiökumenischen, also in der FAZ war, so ein ganz fieser Kommentar gegen Frau Käsmann mit so einem katholischen, wie soll ich sagen, Unterton, so. Dann habe ich extra eine Pressemeldung gemacht, dass wir Anerkennung und Respekt in der Gesellschaft nur gemeinsam haben können und dass jede Form von Häme und so, dass das furchtbar ist, dass das aufhören muss. Das ist aber auch ist nicht mehr groß gelaufen, weil das war schon der Tag, wo sie sich dann entschieden hat. Aber war vorher jedenfalls.
Ja.
Immerhin.
Ich denke auch, dass diese...
Also wir haben Respekt und Anerkennung in der Gesellschaft nur als Christenheit gemeinsam. Ja. Man kann nicht punkten gegen den anderen. Das ist vorbei.
Ja, also die Generation unserer Kinder zum Beispiel, meine Kinder sind jetzt so in den 40ern, Disziplinen geht, ja, also nicht jetzt bei meinen Kindern, die stark geprägt sind, aber bei ihren Freunden geht der Unterschied zwischen katholisch und evangelisch ab. Da fragt man, gehst du noch irgendwo in die Kirche oder hast du dich schon total abgemeldet? Und ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir begreifen, dass wir nur zusammen als Kirche noch auftreten können und in dieser Solidarität auch gemeinsam die Verantwortung tragen. Mhm. So wie ich auch immer, wenn jetzt jemand schimpft und sagt, oh, in der katholischen Kirche, dann sage, mein Gott, in Schulen, in Internaten kommt das auch vor. Bitte fokussiert das jetzt nicht nur auf das Zölibat und so, das gibt es woanders auch. Also wir haben die Hoffnung, dass wir immer mehr uns kennenlernen und zusammenwachsen. Noch eine ganz prosaische Frage zum Schluss. Weiß man schon, wenn Sie schon von der Pressekonferenz kommen, wann der nächste ökumenische Kirchentag sein wird?
Das Schöne ist, dass die Presse das gern von uns hätte, gewusst hätte. Ja. Aber es ist so, ihr müsst verstehen, jetzt wird das Ereignis aus. Erstmal wird es abgeschlossen morgen, indem es hoffentlich einen sehr schönen großen Gottesdienst gibt. Und dann wird das ausgewertet durch die Gremien des Ökumenischen Kirchentags. Wir haben ja das gemeinsame Präsidium, habe ich ja gesagt, mit den ACK-Vertretern auch. Und dann wird es natürlich auch ausgewertet im Zentralkomitee und im Deutschen Evangelischen Kirchentag. Und das kann aber jetzt mal eine gewisse Zeit dauern. Und dann muss man sich entscheiden, wann man das macht und wo man es macht. Das ist nicht so, dass man das würfeln kann. Hat auch mit Geld zu tun, hat auch mit den Bischöfen zu tun, mit der ganzen Struktur der beider Kirchen. Und deswegen brauchen wir da etwas Zeit. Ich bin nur sicher, dass es einen dritten Ökumenischen Kirchentag geben wird. Da bin ich sicher.
Sind Sie auch sicher, ja. Aber keine 7 Jahre mehr.
Und die Katholikentage brauchen wir zwischendurch und die Kirchentage für die jeweils eigenen, habe ich schon gesagt, weil das für die jeweilige Gruppe und Laienschaft sehr wichtig ist.
Also ich bedanke mich herzlich für das Interview und ich denke, es geht Ihnen allen so, dass diese Tage eine große Bereicherung waren in vielerlei Hinsicht, auch im ökumenischen Zusammenwachsen. Und wir sollten einfach im Großen und im Kleinen dranbleiben und uns nicht aus den Augen verlieren und einander das Allerbeste wünschen. Das denke ich wäre gut.
Vielen Dank.
Alles Gute. Darf ich Ihnen noch?
Oh.